steckt Ziele am Anfang des Jahres und dann arbeitet man vielleicht ganz Jahr drauf hinaus und man hofft, dass man am Ende des Jahres das erreicht hat. Und ich habe Nachbar und der hat am Anfang des Jahres angefangen zu bauen und ich habe mit dem so gesprochen ein bisschen und ich sage, was ist denn dein Ziel? Und er sagt, dass ich am 24. im Haus lebe, im Haus wohne und dass ich hier Weihnachten und das Neujahr mit euch zusammen hier auf der Straße begrüßen darf. Sein Ziel war, am 24. im Haus mit der Familie zu wohnen. Leider hat es nicht geklappt. Es gab während der Bauzeit verschiedene Probleme und er ist seinem Ziel ausgewichen und konnte leider nicht, auch trotz Wartens, konnte leider sein Ziel nicht erreichen. Und wie kam ich auf diesen Gedanken oder wie kam ich auf das? Und das will ich euch ganz kurz erzählen. In den letzten 2 Wochen sind so einige Prominenten gestorben. Wir haben das ja auch mitbekommen. Ja, also der ein Sänger, der Udo Jürgens oder der Trainer der Boxlegende Fritz Dunek. Und ich habe das so mitverfolgt und ein bisschen auch vor allem auch bei dem Udo Jürgens. Und er feierte vor kurzem seinen 80. Geburtstag. Er feierte seinen 80. Geburtstag und es wurde im Fernsehen übertragen. Und sein Motto stand jetzt mitten im Leben. Mit 80 Jahren sagt er mitten im Leben. Und da fragte man den beim 80. Geburtstag, ja, ist man nicht mit 80 eigentlich, dass man schon dem Ende zunaht? Und dann sagt er, ja, jeder Geburtstag ist was Besonderes, denn man kommt einen Schritt näher zum Ziel, sagt er. Jeder Geburtstag ist was Besonderes, denn man kommt mit jedem Schritt ein Ziel näher. Und es war mir interessant, auch er weiß, dass es ein Ende haben wird. Auch wenn er mit 80 das Motto hat, mitten im Leben, doch trotzdem weiß er, mit jedem Schritt geht es zum Ende. Das Warten hat ein Ende. Und es geht auch zu Ende. Wir als Gemeinde, wir haben uns darauf vorbereitet, wir haben uns vorbereitet, wir haben uns Gedanken gemacht auf das Weihnachten. Das war so unsere, ich denke mal so, ja, so Highlight des Jahres, da kann man sagen, der höchste Punkt des Jahres. Gemeindesaal war voll, die Weihnachtstüten vorbereitet haben, die haben Gedanken gemacht, sich überlegt, wie viele Leute werden es da sein. Wir als Leitungsteam haben überlegt, das Programm auch. Musiker haben sich Gedanken gemacht. Und so hat man auf diesen Tag darauf hingearbeitet. Und jetzt rücken wir zurück, es ist zu Ende, ja, es ist vorbei. Und ich muss rückblickend sagen, es war ein sehr schöner Tag. Es wurden, glaube ich, sogar unsere Erwartungen übertroffen. Wir haben ein sehr schönes Programm gehabt. Also ich war wirklich begeistert von dem Programm, also sehr gutes. Wir haben super Botschaft gehabt. Wir haben super Programm von den Kindern mit den Leitern gehabt. Aber auch wir als Gemeinde, ich glaube, konnten wir sagen, der Saal war so gefüllt wie noch nie. Es waren so viele Menschen da, so haben wir uns gar nicht erwartet. Und doch trotzdem gucken wir zurück, das Ziel war da und es ist auch einem Ende zugegangen. Zu Ende. Wir haben in unseren 4 Adventszeiten uns das Motto gemacht, das Thema gemacht von Jesaja, was Jesaja zu dem Volk Israel gesprochen hat. Euch, die ihr in dem Dunkeln lebt, wird ein helles Licht scheinen, der Christus wird da sein, euch wird ein Mensch geboren und sein Name wird sein. Und dann haben wir die 4 Themenreihen gehabt in den 4 Adventszeiten. Und das Volk Israel, denke ich mal, seit dem Zeitpunkt haben darauf gewartet. Haben darauf gewartet von dem, was Jesaja prophezeit hat. Wann wird es endlich mal sein? Wann kommt es endlich mal? Das Volk Israel lebte 700 Jahre, bis es endlich mal geschah. Und in diesen 700 Jahren wird das Volk Israel von einer Herrschaft in die andere Herrschaft gegeben. Die leiden, die erleben viel Leid, die erleben viele Probleme, die sind in der Bedrängnis, in Bedrückung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, das Warten ist irgendwo gesunken. Das Warten ist irgendwo verloren gegangen. Das Warten haben nicht wirklich viele erlebt. Oder das Warten, haben Leute irgendwann mal auch gesagt, ach, worauf sollen wir denn warten? Es ist schon so eine lange Zeit von dem, was Jesaja geredet hat, und es ist immer noch nicht da. 700 Jahre, ein langer Lebensabschnitt, und das Volk Israel wartete. Die warten nicht nur, weil denen das prophezeit wurde, die warten, weil die das auch gelernt und auch studiert vielleicht haben. Wir wissen, dass das Buch Jesaja, die Prophezeiung, haben die gelernt. Die kannten das wahrscheinlich, einige von ihnen kannten das wahrscheinlich auch auswendig. Und die haben auch mit dieser Hoffnung gelebt und gewartet. Und dann war dieser Punkt gekommen. Dieser Messias, der Jesus Christus, ist geboren. Er ist da. Und was geschieht? War das Volk Israel so, wie wir auf Weihnachten hierhin fröhlich gekommen sind? Es ist ein Fest. Es ist was Besonderes. Die Kinder sind mit der Erwartung gekommen. Die bekommen Tüten also. Die bekommen Geschenke. Waren die so wie wir mit dieser Erwartung hier? Wir werden ein super Programm hier haben. Der Saal wird gefüllt sein. Eine große Gemeinschaft. Und wisst ihr, wir lesen in Matthäus was ganz, ganz anderes. Wir lesen nicht von dieser Erwartung. Wir lesen nicht davon, dass das Volk sich darauf gefreut hat. Es waren natürlich auch die Leute da. Aber wir lesen von was anderem. Als Jesus geboren ist, die Engel sehen den hellen Stern. Die Hirten bekommen das mit. Engel erscheinen den Hirten, so, Entschuldigung. Und die gehen dahin, aber auch die Weisen, die kommen zum König. Und die fragen, wo ist das? Die Weisen haben die Sterne studiert. Ich weiß nicht, ob sie die Schriften studiert haben, aber die Sterne haben die auf jeden Fall gelernt. Und danach gingen die auch eigentlich von aus. Und die kamen zum König, zum Herodes damals, und fragen, wo ist der neue König, der geboren ist? Und wir lesen in Matthäus 2, das ist nicht der Text, der Predigtext, aber ich will darauf ganz kurz eingehen. Matthäus 2, Verse 3 und 5 oder 3 bis 5. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Das Schrecken war da. Ich denke mal, wenn man auf irgendwas wartet, dann erschreckt man sich nicht. Ja, also. Doch König Herodes erschreckt sich. Und hier heißt es, nicht nur der erschreckt sich, sondern auch ganz Jerusalem. Alle, die da wohnten, alle, die da waren, die erschrecken sich. Die bekommen Angst. Wovon? Ein neuer König ist geboren? Oder weil sie das wussten, uns wird ein Retter gegeben? Zu uns kommt der Messias, der uns erretten wird? Davor erschrecken die sich? Der König erschreckt sich, weil er sein Amt verlieren wird wahrscheinlich. Dem wurde gesagt, aber da war nicht nur der König, da waren die ganzen Schriftgelehrten, die da waren. Wir lesen in Vers 4. Und ließ versammeln, also der Herodes, er ließ versammeln alle Hohepriester und Schriftgelehrten unter dem Volk. Und er forschte von ihnen, wo Christus soll geboren werden. Schriftgelehrten, Priester waren da. Wir als Gemeinde, wir warten auf kommen Jesus. Und stellt euch vor, jetzt der Jesus da. Und die Schriftgelehrten, die Priester werden versammelt und erschrecken sich. Von was erschreckt man sich denn? Weil Jesus der Retter gekommen ist? Weil er gekommen ist, um uns Freiheit zu geben? Ich denke mal, da wäre die Freude da. Hoffe ich, dass die Freude da ist und nicht der Trauer. Es ist ein Mann, von dem wir lesen, der darauf gewartet hat. Und das ist der Simeon. Der Simeon wartete. Er hatte die Verheißung, du wirst nicht sterben, bis du den Christus nicht gesehen hast. Und er wartete darauf. Ich weiß nicht, ob der sehnsüchtig darauf wartete, denn damit auch war sein Tod mit verkündigt. Er wird dann erst sterben. Er war im hohen Alter. Er war ein Priester, aber er wartete darauf. Und er wusste, der Christus wird geboren. Und wenn ich den sehe, dann werde ich auch sterben. Und er wartete auch mit Sehnsucht drauf. Vielleicht sollte es auch sein letzter Dienst sein, denn wir wissen, die Eltern Maria und Josef haben den Jesus zu ihm gebracht, zur Beschneidung nach den 8 Tagen, so wie wir das kennen aus der Schrift. Er wusste, vielleicht wird es mein letzter Dienst sein. Und er wartete drauf und es geschah so. Doch worauf warten wir? Wir als Gemeinde, wir warten auch auf die zweite Wiederkunft. Wir als Menschen warten auf die zweite Wiederkunft Christi. Und das ist auch mein eigentlich Gedanke heute. Wie warten wir und wie ist unsere Warteseinstellung oder Erwartungseinstellung, wenn Jesus Christus wiederkommen wird? Und Jesus Christus redete oft. Er redete nicht nur einmal mit den Jüngern und mit den Menschen. Er sagte denen oft das in den Schriften. In allen 4 Evangelien finden wir diese Passage, wo Jesus sagt, ich werde wiederkommen und niemand kennt die Stunde oder die Zeit, wann ich wiederkomme. Jesus offenbarte denen das, Jesus sagte denen das und er sagte nicht nur denen das, er sagt auch durch die Schrift auch heute zu uns das. Ich werde wiederkommen. Die zweite Wiederkunft Christi wird wiederkommen. Auch Petrus sagte in seinen Briefen, es wird alles vergehen, die Erde wird schmelzen, alles wird kaputt gehen und dann, da sollen die Zeichen sein, denn dann wird Christus wiederkommen. Die Jünger haben das ernst genommen und die warten drauf. Ich denke mal, die warten, es wird nicht so lange Zeit sein, es wird schnell passieren und bis heute, 2000 Jahre später wahrscheinlich, vielleicht ein bisschen mehr, warten wir weiter drauf. Ja? 2000 Jahre. Und wie ist es in unserem Leben? Israel hat 700 Jahre gewartet. Ist es in unserem Leben auch vielleicht schon irgendwo untergegangen? Ist es in unserem Leben auch schon vielleicht, wo wir das nicht so ernst nehmen? Wie ist das? Sind wir immer noch mit voller Erwartung, Jesus wird wiederkommen? Er wird die Gemeinde zu sich holen, wie das heißt. Er wird die Braut zu sich nehmen. Wie ist da unsere Einstellung? Und wisst ihr, als Jesus das den Jüngern sagte, und da möchte ich uns den Text vorlesen, was er denen sagte, und das in Markus 13, 32 bis 37, in diesem kurzen Abschnitt möchte ich mit uns gemeinsam lesen und dann auch darüber denken. Und auf 2 Punkte bin ich da aufmerksam geworden und die 2 Punkte möchte ich auch mit uns heute reden oder darüber reden auch. Markus 13, 32 bis 37. Ich lese aus Luther-Übersetzung, Vers 32. Von den Tagen aber und der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Seht zu, wachet und betet, denn ihr wisst nicht, wann es Zeit ist. Gleich als ein Mensch, und dann bringt er ein Gleichnis oder ein Beispiel, erzählt er den. Vers 34. Gleich als ein Mensch über Land zog und verließ sein Haus und gab seinen Knechten Macht, einem jeglichen sein Werk und Gebot, ein jeglichem sein Werk. Und gebot den Dornhütern, er sollte wachen. So wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob er kommt am Abend oder zur Mitternacht oder um den Hannesschrei oder des Morgens. Auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Was ich aber euch sage, das sage ich euch allen, wachet. Und 2 Punkte, die ich hier in diesem Text unterstreichen will, ist einmal das Wissen, sagt Jesus. 3-mal wird uns in diesem kurzen Abschnitt das Wissen gesagt. Und 4-mal lenkt Jesus seine Gedanken auf Wachen. Wachsam sein. Wachet. 4-mal sagt er. Das Wissen. Er sagt im Vers 32, in 33 und 35, in 32, der Stunde weiß niemand. Niemand kennt die Zeit. Und hier erwähnt er nicht mal die Engel und nicht mal der Sohn, der Vater allein. Und hier setzt er ein Geheimnis oder sagt ein Geheimnis. Ihr werdet es auch nicht rausfinden, denn es weiß niemand, es weiß nur einer. Und das ist der Gott, wann die Zeit sein wird. Ich denke mal auch darauf so hingezogen, beschäftigt euch auch noch nicht mal dahin. Ihr wisst nicht, ihr müsst euch nicht die Sterne deuten, ihr müsst nicht auf die Medien hören, wie wir eine Zeit lang sehr oft gehört haben, da wird die Welt untergehen, da wird das Ende haben. Niemand weiß das, sagt er. Vergoldet eure Zeit nicht damit, dass ihr rausfinden könnt, wann ich wiederkomme. Denn es weiß niemand. In Vers 35 sagt er, in 33 zuerst, genau, seht zu und wachet und betet, denn ihr wisst nicht. Ihr wisst nicht, wann die Zeit sein wird. Und in 35 heißt es, so wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Als er das Gleichnis erzählt, wo der weggeht, der Herr, und gibt einen Auftrag, gibt Aufgaben seinen Dienern da, und die sagen, die sollen alles in Ordnung halten, wenn er wiederkommt, dass er alles so vorfindet, wie es war. Und die sollen sich drum kümmern, denn die wissen nicht, wann er kommt. Und wisst ihr, das Wissen ist uns ein Geheimnis, was Verborgenes, was wir nicht wissen, wann Jesus kommen wird. Und wir haben hier ein Gleichnis, wir haben in der letzten Woche das zwei oder in den letzten Wochen schon zweimal das gehört von den 10 Jungfrauen, die auch darauf saßen und warteten und sagten, es wird ein Bräutigam kommen. Es wird ein Bräutigam kommen, der zu sich uns nimmt. Und die warten. Die haben alles, die haben sich darauf vorbereitet. Die waren bereit. Er sollte kommen. Und es war Nacht. Die warteten den Tag, die Nacht, als die Nacht kam und als die Glocken läuteten. Und wir sehen da im Gleichnis, da waren nicht alle bereit. Einige hatten das Öl in den Lampen, die anderen nicht. Und so baten die um Hilfe, aber es gab keine Möglichkeit für die. Und die gingen hin, wollten sich Öl kaufen und verpassten den Augenblick, als der Bräutigam kam. Und jetzt hatten die Öl, jetzt waren die bereit, jetzt hatten die alles. Aber da wird uns gesagt, die Türen waren verschlossen. Er war da und ist wieder gegangen. Die warteten drauf. Die wussten, dass er kommt. Aber wie war ihre Wartung? Leider nicht erfolgreich. Ein trauriges Ende. Die Toren waren verschlossen. Die Möglichkeit war nicht mehr da, zu dem Bräutigam hineinzugehen. Der zweite Punkt ist wachet. Und wachet, was Jesus hier betont, und er sagt direkt im Verse 33, wie wir auch wachen sollen. Wir sollen jetzt uns nicht hinsetzen als Gemeinde und uns gut gehen lassen. Jesus wird kommen und wird uns zu sich holen. Wir als Gemeinde, jeder Einzelne von uns ist bereit. Jesus, wann kommst du? Er sagt im Vers 33, wachet und betet. Wachet und betet. Jesus betont hier das Beten auch nochmal. Jesus sagt, nicht nur sitzen und wachen und warten, bis ich komme, sondern seid im Gebet. Warum ist das so wichtig? Erinnern wir uns an diesen Satz, wo wir den nochmal finden? Wachet und betet. Garten Gethsemane, er nimmt seine Jünger mit, er wartete auf den Tod, Jesus, er nimmt seine Jünger mit und betet um die Kraft und dreimal erscheint er seinen Jüngern zum Gebet und die schlafen. Die sind am Schlafen. Jesus weckt die dreimal auf und sagt, wachet und betet. Und warum? Damit ihr nicht in Versuchungen fällt. Damit ihr das nicht vergisst. wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchungen fällt. Und ich denke mal, das ist es auch, was er den Jüngern hier auch nochmal sagt, aber uns auch heute, das Gebet. Wachet und betet, damit ihr nicht lau werdet, damit ihr nicht schwach werdet, damit die Versuchung euch nicht greift. Seid im Gebet. Im Gebet ist die Kraft. Jesus selber, als Sohn Gottes, er brauchte das Gebet. Jesus selber war dem Gebet abhängig. Jesus geht und bittet um Kraft, damit diese schwere Stunde, damit er die überstehen kann. Und er ermutigt auch uns, er ermutigt damals die Jünger im Garten Gethsemane, wachet und betet, damit es nicht über euch kommt, über euch fällt der Teufel und dass ihr niedergeschlagen seid. Seid im Gebet. Alle Zeit. Wir sehen von den ersten Jüngern, als Jesus von denen gegangen ist, und ich glaube, da haben die Erfahrung ganz nah gehabt. Die waren alle beisammen, wie Jesus denen gesagt hat, und die waren im Gebet, ständig im Gebet, bis der Heilige Geist auf die kam, bis er denen Kraft gegeben hat, Mut zugesprochen hat. Aber die waren gemeinsam. Das Gebet spielt eine Rolle. Aber was sagt Jesus weiter? Er sagt einmal hier, wachet und betet. Und dann nimmt er auch direkt gleichzeitig ab Vers 34 ein Beispiel. Und diesen Beispiel, wo er mit einem Herrn erzählt, der sein Haus verlässt, seinen Hof verlässt und gibt den Dienern eine Aufgabe. Und ich glaube, er versucht auch hier zu sagen, auch wir sind zurückgeblieben oder die Jünger sind zurückgelassen, auch wir heute. Aber wir sollen auch unseren Aufgaben nachgehen, unserem Auftrag nachgehen. Wir sollen nicht nur jetzt sitzen und warten, sondern hier steht es, gleich als ein Mensch, der über Land zog, 34, verließ er sein Haus und gab seinen Knechten Macht. Jesus gibt seinen Jüngern auch Macht. Jesus gibt auch uns heute Macht. Einem jeglichen seinem Werk. Die bekommen auch gleichzeitig, oder wir bekommen auch gleichzeitig einen Auftrag. Wir sollen wachen, wir sollen darauf warten, im Gebet sollen wir sein, aber wir sollen auch unsere Aufgaben, die wir von Gott bekommen haben, auch nicht vernachlässigen. Er soll sich nicht nur um uns drehen. Mir geht's gut und das auch gut so. Sondern jeder Einzelne hat seine Aufgaben bekommen. Jeder Einzelne geht seine Aufgaben nach. So wie in diesem Garten oder in diesem Haus, sagt er, jeder sollte das tun, was dem geboten wurde. Und dem Torhüter, er sollte wachen, damit keine Eindringlinge kommen, damit es nicht zerstört wird, das, was dort aufgebaut ist. Der Torhüter sollte, so wachet nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Er kommt. Wann er kommt, wusste niemand. Auch wir wissen das nicht. Und wir sollen aufpassen und wir sollen drauf wachen. Wir sollen uns genau Gedanken machen, was unser Auftrag, was unsere Aufgaben. Aber wir sollen auch im Gebet wachen und darauf aufpassen. Ich habe einen Satz gelesen, der sehr interessant war, der auch darauf zuspricht, der aber auch uns heute, denke ich mal, vor Augen geführt werden sollte und uns auch zum Überlegen bringen sollte. Dieser Satz ist folgender: Israel studierte die Schrift. Ich glaube, es war kein einziger, wenn wir von dem Gebot Mose lesen, ja, also, und wenn du gehst, ob du sitzt oder gehst, du sollst deinem Kinder die Gebote einprägen in dem Kopf. Du sollst es denen sagen. Also Israel studierte, das war die Art damals zu studieren. Es war keine Universität, aber es sollte weitergegeben von Elterngeneration zu Kindern und so sollte es weiter. Und jeder hatte das bekommen. Israel studierte die Schrift, die von Jesus zeugten. Als es soweit war und Jesus auf Erde kam, hatten sie den Moment verpasst. Sie erschraken. Ganz Israel, steht geschrieben, wurde erschrocken, wurde in einem Schockzustand gesetzt. Wo ist der? Wer ist dieser Messias, der geboren ist? Wussten alles. Haben die studiert, die Schrift? Wussten. Aber als es soweit war, verpassten die den Augenblick. Und ich denke mal, wenn wir da zurückschauen, da sind wahrscheinlich, oder man kann sich auch gut vorstellen, da war diese Nacht, wo der helle Stern über Bethlehem leuchtete. Aber da sind wahrscheinlich einige schlafen gegangen und morgens wieder normal aufgestanden und zu ihrer Arbeit gegangen. Für die war nichts Besonderes da. Die haben gar nichts mitbekommen. Sie verpassten den Augenblick, als der Christus gekommen ist. Sie erschraken sich, die das mitbekommen haben. Obwohl sie das wussten, erschrecken die sich. Und ich wünsche uns, jedem Einzelnen als Gemeinde, dass wir öfter zum Himmel schauen und beten, um sein Kommen nicht zu verpassen. Damit es uns mit unserem Bibelwissen, mit unserem Studium heute nicht so ergeht, wie es dem Volk Israel damals. Es ist gut. Ich sage überhaupt nicht, dass es schlecht ist, dass wir studieren sollten, dass wir die Schriften lernen sollten, die Verse auswendig lernen sollten, dass wir es wissen, dass wir es im Kopf haben. Aber worauf wir viel, viel mehr Wert legen sollen, wir sollen wachen. Denn Jesus sagt zum Schluss, wachet. Was ich aber euch sage, das sage ich euch allen, den Jüngern uns heute, wachet. Seid wachsam. Seid bereit, wenn ich wiederkomme. Wann der Herr kommt, das wissen wir nicht. Aber wir wissen eins aus der Schrift, so wie Jesus sagte, ich werde wiederkommen, um die Gemeinde, um euch zu mir zu holen. Das ist ein kurzer Augenblick, sagt er. 2000 Jahre ist ein kurzer Augenblick, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wann er wiederkommt, wie lange wir noch Zeit haben hier auf Erden. Aber mit der Frage will ich beenden. Sind wir wachsam? Sind wir bereit heute, wenn es passieren wird? Sind wir dabei? Ich hoffe, dass jeder Einzelne von uns sagen kann, ja, mit meinem Wissen, ich werde nicht erschrocken sein, sondern ich werde glücklich sein, wenn er wiederkommt. Amen. Okay, wollen wir gemeinsam noch beten? Jeder kann beten und dann werde ich auch zum Schluss beten. Gracias. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für deine Verheißung, die du uns hinterlassen hast, dass du gesagt hast, ich werde wiederkommen, um euch zu mir zu holen. Und ich danke dir dafür, dass es wahr ist und ich danke dir dafür, dass wir uns darauf vorbereiten können, um dir entgegenzugehen. Danke dir dafür. So möchte ich aber auch bitten, Vater, dass wir auch nicht schwach werden, dass wir immer das Ziel vor den Augen haben, dem wir entgegenkommen. Und das bist du. Ich möchte bitten, dass du uns stärkst, dass du uns trägst durch die Zeiten, die auch vielleicht nicht leicht sind, aber du kannst uns Kraft geben. Aber ich möchte bitten auch, dass wir auch, dass auch ich persönlich, dass ich immer bereit bin, wenn du kommst, dass ich nicht erschrocken dastehe, sondern dass ich mit der Freude dir entgegengehe. Danke dir dafür, Herr Jesus, dass du wiederkommst. Amen.